Herzlich willkommen zur Podcast-Serie des Deutschen Historischen Instituts Washington, einem Begegnungsort der deutsch-amerikanischen Geschichtswissenschaft seit nunmehr 30 Jahren. Vorstellen wollen wir Köpfe, Themen, Positionen. Viel Spaß beim Zuhören! Guten Tag, Frau Professor Herzog. Ich darf Sie heute hier im Deutschen Historischen Institut begrüßen, aus einem ganz besonderen Grund, denn Sie werden heute Abend die Annual Lecture, den Jahresvortrag des Institutes, halten. Einen der wichtigsten Vorträge des Hauses eben im Jahr. Sie haben ein unglaubliches Themenspektrum, das Sie als Historikerin abdecken. Ich finde wirklich bewundernswert. Ich habe nochmal nachgelesen, es ist Sexualität, es ist Gendergeschichte, es ist Religionsgeschichte, es ist der Holocaust. Wirklich beeindruckend. Erklären Sie vielleicht kurz Ihre Faszination für diese Themenfelder. Warum sind es die geworden? Sind sie so gewachsen, wie das eben passiert, dass man von einem Projekt ins andere kommt, immer wieder kleine Schnipsel aufnimmt, die man mal gefunden hat?
Die Kurzversion wäre alles, womit das Christentum Schwierigkeiten hat.
Okay.
Sex and Jews, kann man sagen. Ne?
Ja.
Und ich denke, alle Bücher kommen irgendwas damit zu tun, mit diesem Themenkomplex. Ne? Mhm. Auch wenn ich über Psychoanalyse schreibe, dann ist es auch, dann sind wir wieder bei Sexualität und Juden.
In der Tat.
Ja. Und ich denke es aber auch so, dass ich immer wieder hingezogen werde zu Themen, die von ideologischen Konflikten handeln, die emotional und moralisch aufgeladen sind, aber wirklich auch ethisch kompliziert sind, wo es keine einfachen Antworten gibt.
Mhm.
Und immer wieder gucke ich dann, wie laufen diese Konflikte, wer hat das Sagen, wer nimmt welche Argumente von welcher Seite, wer gewinnt und so weiter. Das interessiert mich und ja, führt mich auch oft auf emotionales Glatteis. Aber ich finde es eben immer wieder spannend.
Gab es schockierende Momente in Ihrer Forschung?
Ja, immer wieder.
Können Sie ein Beispiel aus der jüngsten Zeit sagen?
Ja, jetzt aus der neuesten Zeit ist natürlich das Schockierendste, dass es wirklich 4 Jahrzehnte gedauert hat, bis die NS-Euthanasie-Morde ernst genommen worden sind als das grausige Verbrechen, das sie sind.
Mhm.
Aber ich denke, in allen meinen anderen Forschungen ist es immer wieder die Konfrontation mit der Brutalität der Menschen.
Ja.
Das mich,
die einen
ja,
immer wieder schockiert.
Trotz
oder?
Abhärtung immer wieder schockiert.
Ja, in der Tat. Und dass Euthanasie in der Tat so spät auch erst überhaupt zu einem Mahnmal geworden,
ja,
also sich in ein Mahnmal gegossen hat, das Gedenken daran.
Es ist das letzte der verfolgten Gruppen.
Ja,
es ist schon eine,
genau,
Tragödie. Es ist das 21. Jahrhundert sein musste, bevor wir eine blaue Glaswand haben in Berlin.
Und dann auch nur eine unscheinbare blaue Glaswand, oder?
Ja.
Und nicht ein großes Feld, was das eine nicht gegen das andere aufwiegt, sondern einfach die Sichtbarkeit.
Und trotzdem, es ist gut geworden. Es ist sehr schön geworden. Und diese sind wunderbare Wissenschaftler, die da mitgemacht haben. Und ich muss sagen, die haben easy to understand language, ja, leichte Sprache ist da. Es gibt Gebärdensprache, es gibt Braille für Blinde, dass sie lesen können.
Mhm.
Also man hat das schon ziemlich gut durchdacht, wie es präsentiert werden sollte, und die wissenschaftlichen Texte sind auf der Höhe der Zeit.
Sie sprechen heute Abend auch über Disabilities, Moral Reasoning in the Wake of Mass Murder, Disability and Reproductive Rights in the 1980s and 1990s in Germany. Sie gehen tatsächlich in der Zeit dann ein bisschen voran, Richtung in die Gegenwart, vom Holocaust weg. Könnten Sie Ihre Thesen, die Sie heute Abend vortragen, kurz zusammenfassen für uns?
Also erstmal das Buch, woraus dieser Vortrag stammt. Es ist dieses Buch Unlearning Eugenics, ne? Die Eugenik verlernen. Und wie ich dazu gekommen bin, das hatte mit einem Quellenfund zu tun. Und zwar hatte ich katholische und evangelische Theologen gefunden in den 60er und 70er Jahren, die christliche Argumente für das Abbruchsrecht gebracht haben.
Mhm.
Und das war total faszinierend.
Mhm.
Und das musste ich unbedingt dann beschreiben und analysieren. Aber es war auch so, dass die ganzen Debatten der 60er und 70er Jahre in westeuropäischen Ländern, also Italien, Britannien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, waren durchtränkt von Hinweisen auf Behinderung.
Mhm.
Sodass Gegner des Abbruchsrechts gesagt haben, jegliche Abtreibung ist wie die Behindertenmorde.
Mhm.
Ja, das haben sie auch in anderen Ländern, nicht nur in Deutschland, gesagt.
Und
andererseits, wir müssen eine eugenische Indikation haben, weil es so furchtbar ist, ein behindertes Kind auszutragen und groß zu ziehen.
Mhm.
Und es war scheinbar für viele leichter zu sagen, es ist schlimm, ein behindertes Kind zu haben, deswegen brauchen wir das Abbruchsrecht, als zu sagen, Frauen haben das Recht, selbstbestimmt zu sein. Also es war irgendwie leichter zu sagen, Lust ohne Konsequenzen, nein, das ist problematisch, aber behinderte Kinder, das müssen wir sehen, dass das nicht passiert, sozusagen. Ja? Also es ist erstaunlich, wenn man auf einmal guckt, nach dem Thema ist es überall in den Debatten der 60er, 70er. Also eine negative Einstellung gegenüber Behinderung hat sehr geholfen, das Abbruchsrecht im Westen durchzusetzen. Und das ist schockierend, dass es diese Argumentation bedarf. Das ist eine moralische Fehlleistung sozusagen und eine strategische. Denn jetzt in der Gegenwart ist es so, dass rechtslastige NGOs so tun, jetzt auch in postkommunistischen osteuropäischen Ländern, als ob sie ganz groß für Behindertenrechte sind. Aber sie benutzen das als Einfallstor, um gegen Abbrüche überhaupt zu argumentieren und auch gegen LGBT-Rechte und überhaupt. Sie wollen eine geschlechterhierarchische, konservative Sexualkultur wieder reinbringen. Und sie stellen sich da als Anti-Eugenik und für Behindertenrechte, obwohl sie natürlich Sozialgelder kürzen. Aber trotzdem, sie wollen natürlich jetzt so tun, als ob sie ganz wichtige Befürworter der Behindertenrechte sind. Und sie machen Krieg gegen die eugenische Integration als Einfallstor gegen Integration überhaupt.
Das heißt, wir hatten in den 60er, 70er Jahren, wenn ich Sie richtig verstehe, eine starke Denktradition aus der NS-Zeit, was die Eugenik betrifft. Dann gab es eine Aufweichung, eine Öffnung gegenüber behindertem Leben. Und dann haben wir jetzt wieder einen Backlash.
Aber man kann es auch so sagen, Behindertenrechte und Sexualrechte waren beide Latecomers in dem Menschenrechtskatalog der Nachkriegszeit. Ja? Also Sexualrechte eigentlich 1980er Jahre war so der Anfang beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass Sexualität als Privatsache und kostbar angesehen wurde und verteidigbar angesehen wurde, hauptsächlich über Schulenrechte in dem Moment. Und das ist eine ganz wichtige Errungenschaft. Das hatte auch gute Konsequenzen auch für Heterofrauen und Reproduktion. Aber Behindertenrechte eigentlich erst im 21. Jahrhundert. Ich meine, die Behindertenrechtsbewegung gibt es seit den 70er Jahren militant und wunderbar, aber erst ernst genommen und mit großem Erfolg mit der UN-Behindertenrechtskonvention, das ist 2006. Ja. Das sind beides Latecomers. Und sofort, dass es jetzt gute Unterstützung für Behindertenrechte gibt, wird das umgedreht und benutzt eben und ausgespielt gegenüber das Recht der Frau auf Entscheidung, ob sie ein Kind haben will oder nicht. Und es ist eben so, dass schon 2009 in Deutschland wurde es schwieriger, eine Abtreibung aufgrund von fötaler Behinderung zu kriegen. Es gibt jetzt 3 Tage Bedenkzeit. Ärzte, wenn sie falsch beraten, müssen 5.000 Euro zahlen. Und viele Ärzte haben Sorge, dass sie... In Deutschland gibt es sowieso keine eugenische Indikation mehr, sondern nur eine mütterliche. Ne? Also es würde nur sein, wenn die Frau sagt, ich kann das nicht aushalten, ein behindertes Kind auszutragen. Und das würde meine Mental Health schaden, dass man deswegen einen Abbruch aufgrund von Behinderung kriegen kann. Ja,
ja, verstehe.
Einerseits ist die deutsche Regelung sehr gut, in dem Sinne, dass es irgendwie verstanden worden ist in den 90er Jahren. Man kann keinen Lebensschutz haben gegen die Mutter, sondern nur mit der Mutter. Und das finde ich sehr schön. Und ich finde eigentlich auch diese Beratungslösung wunderbar, die es in Deutschland gibt. Das ist wirklich beispielhaft. Andererseits ist es so, dass es schwierig geworden ist, zu sagen, es ist moralisch okay, einen behinderten Fötus abzutreiben. Das heißt noch lange nicht, dass man feindlich gegenüber behindertes Leben eingestellt ist. Und diese Kombination, die in Israel normal ist und in den USA normal ist, ist in Deutschland nicht normal. Und das hat natürlich seine Hintergründe in der NS-Zeit, aber es ist nicht eine unbedingte Lehre, die man aus der NS-Zeit ziehen müsste. Man könnte sagen, important to prevent and important to support. Ja? Also man könnte was anders machen. Und ich zeige auf, dass in den 80er Jahren noch radikale Krüppelbewegungsaktivisten sagen können, wir wollen uns nicht vereinnahmen lassen von den Abtreibungsgegnern. Aber dann aus komplizierten Gründen haben sie gekippt und umgeschwenkt und haben gesagt, wir wollen, dass Frauen das Recht haben, jeglichen Abbruch aus jeglichem Grund, nur nicht aufgrund von Behinderung. Das muss speziell geschützt werden. Und das hat dann ganz komplizierte Gründe, warum es dann so ist, dass kein Politiker wagen kann zu sagen, man würde behindertes Leben weniger wertschätzen als nicht behindertes. Aber wir sind ja beim Problem, dass es ein Fötus ist und nicht ein Kind. Und wir reden abstrakt von Leben und nicht von einem ganzen langen Leben von der behinderten Person oder der Mutter und dem Vater oder wer immer der Partner ist.
Und ist es in der Tat so, dass diese Denkstrukturen im NS verhaftet sind oder reichen sie eigentlich noch viel länger? Reichen sie über die Weimarer Republik nach hinten ins Kaiserreich?
Ich denke, und das will ich auch noch tiefer erforschen, dass es im späten 19. Jahrhundert ganz wunderbare Möglichkeiten gab, Behinderten als volle Menschen zu sehen. Mhm. Und dass das dann kaputt gemacht wurde, also einen Rückschlag gab mit der Eugenik am Anfang des 20. Jahrhunderts. Dass auch die Theologen eine Eugenisierung der Theologie haben erlaubt und haben Schwierigkeiten, sind defensiv geworden, haben verloren ihre Kapazität, Behinderung zu verteidigen und wertzuschätzen. Und das hat dann lange Konsequenzen gehabt. Und dann haben die Nazis nicht nur hunderte tausende Menschen ermordet, sondern auch so viel negative Vorurteile geschürt, dass das noch lange angehalten hat. They did damage for a long time to come afterwards.
Richtig, also dass Stereotypen ja wirklich ganz massiv in die Gesellschaft wirken können, in das Denken wirken können, das sieht man ja auch eben bei der Ausgrenzung anderer Minderheiten.
Das sieht man bei Antisemitismus, das sieht man bei der Homophobie, die gab es auch vor den Nazis, aber die Nazis haben das nochmal
auf die Spitze getrieben.
Genau. Und das hat dann noch länger angedauert. Und das hat dann, weil gerade auch kognitiv Behinderte Schwierigkeiten haben, sich selbst zu verteidigen, im Gegensatz zu Juden oder Homosexuellen, hat es auch länger gedauert. Ja. Denn es müssen ja liebevolle Eltern oder Aktivisten sein oder Caregivers sein, die dann die Kämpfe durchboxen. Ne? Ja. Und das ist auch ein Grund, warum es die letzte Gruppe ist, die geehrt wurde, sozusagen.
Das stimmt. Ein schwieriges Thema, in der Tat. Ich glaube, in manchen Situationen, manchen Tagen schluckt man arg und denkt, wie kann das sein? Wie kann es auch sein, dass eben solche Prozesse so lange dauern und dass man das eben nicht zum ersten Mal sieht, sondern, wie Sie das gerade schön dargestellt haben, schon so oft oder bei so vielen anderen eben auch der Fall war. Sehen Sie denn tatsächlich jetzt Änderungen im Umgang mit behindertem Leben und auch in der Verbindung von Sexualität, weil ihr Thema ist ja auch dieses. Wie sehen Sie da nochmal die Veränderungen zwischen 1980er, 90er Jahren und der Jetztzeit?
Ja. Ich meine, es gab auf jeden Fall durch Pro Familia und andere Organisationen auch tolle Initiativen in Deutschland für die Unterstützung von Sexualität für Behinderte. Also dieser Schnittstelle gibt es auch, ne? Ja. Und das ist zum Beispiel auch analysiert worden für andere Länder. In Dänemark ist es besonders gut gehandhabt zum Beispiel. Aber Sie haben mich jetzt gefragt, was ist noch zu tun oder was ist jetzt los bei den verschiedenen Themen, den diversen Themen, wenn man die trennt. Ja. Und ich denke, vor 10 Jahren oder vielleicht noch vor 5 Jahren hätte ich gesagt, Deutschland hat die liberalste Sexualkultur der Welt. Mhm. Das ist eine ganz unglaublich tolle nachfaschistische Errungenschaft. Mhm. Und jetzt habe ich Sorge, denn ich würde sagen, es gibt nicht nur ein Rollback, also rechtslastige Kräfte. Mhm. Und in den sozialen Medien ist da wirklich was Neues im Gang, was man vor 5, 6, 7 Jahren nicht so hätte gesehen.
Auch erst so durch die sozialen Medien möglich geworden,
Medien möglich geworden.
Dass eben diese Sprachmacht auch da ist.
Das ist nicht so sehr, dass sie das Rad zurückdrehen wollen, sondern eher, dass sie vorwärts wollen in das Recht auf frauenfeindliche und homophobe Aggression. Ja. Und das ist wirklich heftig geworden. Und da müssen demokratische Kräfte gucken, wie sie Gegenargumente bringen können.
Richtig, und auch dagegen halten, weil es ist natürlich richtig, jeder kann was sagen in den sozialen Medien. Ja. Und nicht nur die Befürworter einer freien Sexualität haben das Rederecht, sondern eben auch die Gegner. Und wir sind, glaube ich, nicht mehr unbedingt gewohnt, diese Debatte zu führen und diese Debatte auch laut zu führen und so, dass es jeder hört. In der Tat gebe ich Ihnen recht, dass wir das noch lernen müssen.
Aber es ist auch so, dass was verstanden werden muss, ist die Lust an der Aggression.
Das ist eine steile These.
Und ich denke, da haben die Aktivisten, die für die Behinderten gearbeitet haben, die haben verstanden, dass die Täter Lust an der Aggression hatten. Ja. Und zum Beispiel der Ernst Klee, der Journalist, der für die Zeit geschrieben hat, der vor ein paar Jahren jetzt gestorben ist, der war einer der wichtigsten, der die Euthanasie-Morde und überhaupt die Situation für Behinderte überhaupt in die Mitte der Gesellschaft gestellt hat. Ja. Und der hat eine richtige, ich würde sagen, eine Tätertheorie dargestellt, weil er verstand das mit der Lust der Täter. Ja. Auch für den Holocaust hat er das gut verstanden. Ja. Und das müssen wir nochmal jetzt ernst nehmen.
Ich komme zu einem letzten Punkt, der mir dabei ganz eklatant auffällt, wie wichtig Historiker sind. Ich meine, es ist müßig, in einem deutschen historischen Institut jetzt tatsächlich nochmal das aufs Tapet zu bringen, wie wichtig Geschichte ist und das Wissen um Geschichte. Aber ist es nicht so, also müssten wir Historiker und Historikerinnen nicht eigentlich viel lautstärker werden in eben dieser Multimedialität, aber auch in dieser Sprachmacht, die alle haben, dass wir eben nochmal für die Gesellschaft auch klar machen, wie sie das eben mit ihren Büchern auch tun. Geschichte ist wichtig.
Ja, Geschichte ist wichtig aus ganz vielen Gründen, aber unter anderem auch, weil es in der Vergangenheit Ressourcen gab, weil es Leute gab, die etwas verstanden haben oder die etwas ganz Wunderbares gemacht haben als Experiment. Und das muss sozusagen immer wieder neu entdeckt werden.
Vielen Dank. Okay. Eine gute Lektüre heute Abend.
Danke.